Hallo und herzlich willkommen im Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell.
Ich bin Anselm.
Und heute geht es um das Thema UTMB, also der Ultra Trail du Mont Blanc. Und dazu haben wir wieder Miriam Meinheit zu Gast. Sie hat uns in der letzten Folge bereits all unsere Fragen zum Thema Trailrunning beantwortet. Hört da gerne mal rein, wenn ihr wissen wollt, wie kam sie dazu, wie trainiert sie überhaupt, wie kombiniert sie das mit ihrem Job als Ärztin und was hat sie so für Tipps, wenn auch du starten möchtest. Und heute ist Teil 2, weil wir so viel zu besprechen haben und da geht es eben ganz speziell um den Wettkampf, den UTMB und auch deine Erfahrungen, Miri, die du hast. Schön, dass du wieder dabei bist.
Ja, hallo zurück. Ich freue mich wieder sehr, dabei zu sein.
Hallo. Du hast am Ende der letzten Folge hast du schon verraten, dass es gar nicht so selbstverständlich und einfach ist, in diesem UTMB reinzukommen. Da gibt es gewisse Sachen, die einfach vorher gemacht werden dürfen. Magst du uns an der Stelle nochmal abholen, wie so dein Weg in den UTMB war?
Also ich darf an der Stelle vielleicht einmal sagen, wie so der reguläre Weg ist. Also für das Finale an Chamonix am Mont Blanc, um sich da zu qualifizieren, muss man mehrere UTMB-Races laufen, dort Running Stones erwerben und sich dann über ein Losverfahren mit etwas Glück eben zu qualifizieren und einen Startplatz zu erhalten. Das ist so das reguläre Verfahren. Da ich jetzt 2022, also vor einem Jahr, keine Stones besaß, mich auch nicht bewerben konnte, hatte ich also nicht vor, beziehungsweise habe nicht damit gerechnet, dass ich im 1. September 2023 in die erfreuliche Gelegenheit komme, den UTMB oder die kleine Schwester, sage ich mal, den CCC, also die Strecke von Courmayeur, Champé und Chamonix, 100 Kilometer laufen zu dürfen. Ich habe dann im Frühjahr, bin ich einen anderen Lauf gelaufen, auf La Palma, also auf den Kanaren, und bin da erfreulicherweise in die Top 10 gelaufen und habe dann mich quasi sekundär für diesen UTMB, also für das Finale, qualifiziert.
Und dass du es vorhattest.
Das hatte ich nicht vor und sowas kann man nicht planen.
War das dann so ein geil, jetzt kann ich mitlaufen oder Mist, jetzt habe ich mich qualifiziert, jetzt muss ich Gas geben?
Also ich erinnere mich noch genau an den Tag, ich bekam eine E-Mail und ich habe das erstmal nicht geglaubt und dachte erst, das sei so eine Fake-Mail. Und dann hat es aber doch meine Neugierde geweckt und dann habe ich mal versucht, mich da anzumelden und es ging plötzlich. Und dann gibt so eine Second-Chance-Liste im Internet, da habe ich dann auch gleich nach gegoogelt und da stand tatsächlich mein Name, dass ich halt für den CCC qualifiziert bin. Und dann habe ich meiner Trainerin geschrieben, habe gesagt, ich laufe 100 Kilometer, ich bin qualifiziert, ich bin angemeldet. Und
was geht dir da durch den Kopf in dem Moment?
Erstmal habe ich gedacht, wow, was für eine geniale Chance. Also die Chance muss ich wahrnehmen, gerade weil es eben nicht so einfach ist, da reinzukommen. Und zum anderen dachte ich mir, okay, das wird jetzt auch ein hartes Stück Arbeit, sich halt auf so einen 100-Kilometer-Lauf vorzubereiten, weil ich war noch nie vorher in meinem Leben 100 Kilometer gelaufen. Und das kam mir bis dato auch unendlich weit vor. Und ja.
Also es kommt mir immer noch unendlich weit vor, diese 100 Kilometer. Ich glaube, wir müssen noch mal ganz kurz aufrollen für alle, die jetzt noch nicht so tief in der Trailrunning-Szene sind, wie wir ja jetzt schon quasi auch sind, geistig zumindest. Was genau ist denn der UTMB?
Also der UTMB ist der Ultra Trail du Mont Blanc. Das ist quasi ein großer Ultralauf, der in Chamonix startet und einmal um das ganze Mont Blanc-Massiv führt. Genau, und da gibt es, das ist ein Riesen-Event, das ist eigentlich das größte Trailrunning-Event der Welt, wo auch auf den einzelnen Distanzen schon 2.000 bis 3.000 Läufer starten, plus dann noch die ganzen Schaulustiger, also es sind Tausende in der Stadt und die ganze internationale Trailrunning-Welt kommt dort zusammen. Also es gibt zwar auch seit neuestem eine WM im Trailrunning, aber das ist eigentlich fast noch bedeutender, dieses Event. Da kommen eigentlich alle Leute zusammen. Es sind insgesamt 8 Distanzen, die man da laufen kann. Wirklich entscheidend, also am kompetitivsten sind der UTMB, der CCC und der OCC. Das sind also einmal 100 Meilen, einmal 100 Kilometer und dann 50 Kilometer Lauf. Das sind so die prestigeträchtigsten Rennen und da misst sich tatsächlich die Weltelite.
Cool. Wie darf ich mir das denn vorstellen? 100 Kilometer, laufe ich das am Stück? Sind das Runden, die ich da um den Mont Blanc laufe? Oder ist das eine Strecke? Wie viele Höhenmeter sind das?
Also das ist eine Strecke. Also der UTMB, also der 100-Meilen-Lauf, startet in Chamonix und endet in Chamonix. Und der CCC, also den ich gelaufen bin, der 100-Kilometer-Lauf, der startet quasi auf der Rückseite vom Mont Blanc auf der italienischen Seite in Courmayeur und führt dann in einem, ja, links rum. also erst von Italien, dann in die Schweiz und dann zurück quasi nach Frankreich, nach Chamonix. Und das sind, ach so, du hast nach den Höhenmetern gefragt, das sind über 6000 Höhenmeter, 6200 Höhenmeter und das sind ja 7 Berge, also Anstiege, die man dort überwinden muss.
Wie viele Stunden oder sprechen wir da schon von Tagen, Monate brauche ich da oder ich nicht, du? Wie lange braucht der Mensch dort?
Das ist, glaube ich, sehr, sehr unterschiedlich, wie lange man da braucht. Also den Trail gibt es ja auch schon länger als Wanderweg, sag ich mal. Das kann man ja auch an mehreren Tagen machen. Genau, bei dem Event selber, glaube ich, ist das Zeitlimit, glaube ich, bei 26, 27 Stunden. Bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Das sind so die Cut-off-Zeiten, die man, in denen man sich bewegen muss, um eben gewertet zu werden. Genau, ich habe jetzt 14 Stunden 24 gebraucht dafür.
Okay, das scheint mir jetzt sehr schnell zu sein.
Und damit warst du auch in einer Top-Platzierung, ne, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Genau, ich bin 22. Dame geworden. Also das in einem so starken internationalen Feld ist das schon ziemlich gut.
Aber mich interessiert, warst du denn, also du hast auch gesagt, ne, auch in der ersten Folge, die wir mit dir aufgenommen haben, hast du erzählt, du hast dir jetzt auch eine Trainerin zugelegt vor einiger Zeit, um eben das Training auch zu professionalisieren. War dir denn bewusst, dass du so viel Potenzial hast und hast du dir deswegen auch eine Trainerin gesucht, um das so alles aus dir herauszuholen oder warst du jetzt so in La Palma und auch bei Mont Blanc völlig überrascht, dass du so extrem gut abgeschnitten hast?
Also mein erster Trailrunning-Wettkampf war 2020 und da war ich komplett unvorbereitet und habe dafür sehr gut abgeschnitten. Also bin damals Dritte geworden beim Chiemgau Trailrun und dachte tatsächlich, das sei so ein Ausrutscher in positiver Art und Weise. Dann 2021 bin ich dann nochmal 2 Wettkämpfe mitgelaufen und bin jeweils wieder Dritte geworden. Und dann, ja,
viele
genau.
Ausrutscher.
Genau, war wieder ein Ausrutscher. Und dann bin ich, genau, 2022 hat mich dann so das Trailfieber gepackt und dann wollte ich einfach immer mehr, immer coolere Wettkämpfe laufen, war da aber jetzt auch noch nicht so, dass ich da, ich sag mal so strukturiert auf einen Wettkampf hin trainiert habe, war aber schon irgendwie das so, dass ich, oder dass mir andere Leute gesagt haben, ja, du hast schon Potenzial und nutzt es mal richtig und dann war ich auch ein Stück weit einfach neugierig, was vielleicht möglich ist, wenn man dann richtig trainiert und sich da auch mit beschäftigt und eine richtige Wettkampfvorbereitung macht. Also sich jetzt nicht nur körperlich durch gezieltes Training vorbereitet, sondern eben auch die ganze Ernährung perfektioniert und sich auch vorher halt mental richtig mit dem Track beschäftigt. Genau.
Und was würdest du denn sagen, was macht dich denn so stark? Warum bist du so gut?
Ich glaube, das Wichtigste bei mir ist einfach meine unendliche Freude am Laufen und die Leidenschaft und vor allem auch die Abenteuerlust. Also wenn man solche langen Distanzen läuft, sollte man für sich auch einen Grund definieren, warum man das tut, weil irgendwann wird früher oder später die durchaus auch berechtigte Frage aufkommen, warum tue ich das? Spätestens wenn die Füße schmerzen, die Oberschenkel brennen und man einfach ausgelaugt ist, dann sollte man einen wirklich guten Grund für sich gefunden haben, das zu tun. Und ich glaube, das ist so, ja, die Freude, die mich trägt.
Sieht man auch, wer dich auf Instagram verfolgt, du postest da ganz viel aus den Bergen, wenn du unterwegs bist. Du bist sehr häufig in den Bergen unterwegs.
Immer wenn die Zeit es zulässt.
Genau, da hatten wir in der ersten Folge ja drüber gesprochen. Ich würde nochmal von diesem Punkt, von dem du eben erzählt hast, da kommt die vermeintliche Spam-Mail bei dir an. Du darfst bei dem UTMB beziehungsweise bei dem CCC.
Genau.
Mitmachen hin zu Miri steht am Start von diesem Event. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Wie hast du dich darauf vorbereitet?
Also zum einen habe ich natürlich die Trainingsumfänge ausgedehnt. Das heißt, ich habe mich körperlich auf diesen Wettkampf vorbereitet. Ich habe mich aber auch mental mit der Strecke auseinandergesetzt. Also es hat leider die Zeit nicht zugelassen, dass ich wie viele andere vorher hingefahren bin, um mir die Strecke anzugucken. Dennoch habe ich eigentlich alle Tourenberichte gelesen, alle YouTube-Videos gesehen, sodass eigentlich mir das Streckenprofil so gut eingeprägt, dass ich in meinem Geiste tatsächlich schon die Strecke unendlich oft gelaufen bin und auch unendlich oft schon geschafft habe. Jetzt musste tatsächlich nur noch der Körper folgen.
Hervorragend.
Genau. Und ja, ich habe halt versucht, mir das Ganze zu visualisieren, wie ich da durch das Ziel laufe, genau, und auch für mich selber das nötige Selbstbewusstsein zu finden, dass ich das halt schaffen kann oder auch definitiv schaffe, weil 100 Kilometer war für mich erstmal so wie so eine Mauer, also 100 Kilometer und so wie so eine Mauer, die einen erstmal zurückdrängt und erstmal unüberwindbar ist, aber ich habe mir dann irgendwann gesagt, naja, oder gelernt, 100 ist halt auch nur eine Zahl. Klar, es ist eine weite Distanz, aber die Zahl 100 ist halt einfach nur eine Zahl, die ist, ja, die man durchaus schaffen kann.
Aber da interessiert mich, sorry, da muss ich jetzt gerade mal einhaken. Was war die längste Distanz, die du im Vorfeld im Training gelaufen bist? Weil du wirst ja jetzt nicht sagen, oh, jetzt jogge ich mal die 100 Kilometer durch, um zu gucken, ob ich das kann. Das ist ja auch beim Marathon, glaube ich, nicht empfehlenswert, dass man tatsächlich diese 42 Kilometer vorher mal durchläuft. Also ist da so 50 so das Maximum oder läuft man dann auch mal irgendwann 70 oder wie hast du das gemacht?
Also im Training waren es eigentlich so maximal 40 tatsächlich, die ich so gelaufen bin. Also nie die volle Distanz. Ist auch tatsächlich nicht sinnvoll. Ich bin dann aber im 1.9. war der UTMB und im August bin ich noch ein 85 Kilometer Rennen gelaufen. Also das war schon ein Wettkampf, aber da lag jetzt nicht der komplette Fokus drauf. Es war ja wie ein Vorbereitungswettkampf. Da habe ich nochmal meine Ernährungsstrategie, also meine Verpflegung optimiert und genau auch mich mental schon mal darauf vorbereitet, dass ich eben auch die 100 Kilometer laufen kann. Weil für mich war es ganz wichtig, ich hatte dann die 85 ja schon geschafft bei dem Rennen und dann sahen es ja nur in Anführungsstrichen 15 Kilometer mehr. Und 15 Kilometer mehr ist jetzt gar nicht so viel.
Bezogen auf 100, nein. Was ist denn für jemanden wie uns, die sich jetzt schwer tun, überhaupt bei 100 Kilometern laufen, das zu sagen, hey, ja, mache ich als Herausforderung. Was sind denn so die Schwierigkeiten dieser Strecke, wenn wir mal die Distanz wegnehmen? Was macht diesen UTMB als das Aushängeschild in der Trailrunning-Szene? Also gibt es da einfach, weil das Event so toll ist, oder gibt es irgendwo in der Strecke einfach besondere Schwierigkeiten, die da sind?
Also das Event, glaube ich, wird so cool, weil es eben das Größte ist und weil es da einfach so viele Leute anzieht und weil es eben auch so ein kompetitives Feld hat. An sich war die Strecke jetzt nicht unfassbar technisch. Also das meiste war doch eher laufbares Gelände, Also da bin ich auch durchaus technischere Wettkämpfe gelaufen. Natürlich sind über 6000 Höhenmeter quasi auch eine ziemliche Herausforderung, aber letztendlich macht es das Starterfeld letztendlich zu so einem herausragenden Wettkampf und natürlich auch die Szenerie am Mont Blanc. Also das war wirklich gewaltig, da quasi lang zu laufen und dann das Massiv die ganze Zeit vom Mont Blanc vor sich zu haben. Genau, das war gewaltig.
Glaube ich.
Um wie viel Uhr startet man denn da? Also läufst du dann auch in die Nacht rein und musst irgendwie im Dunkeln laufen?
Also beim 100-Kilometer-Lauf bei dem CCC hatten wir das glückliche Vergnügen, erst um 9 zu starten. Die meisten laufen dann tatsächlich durch die Nacht, weil sie es nicht am gleichen Tag dann ankommen. Mein Ziel war es tatsächlich, am gleichen Tag noch anzukommen und am Abend in meinem eigenen oder am nachts dann eben in meinem eigenen Bett zu schlafen. Hm. Und genau.
Das heißt, aber kurz vor Mitternacht, wenn du sagst, 14 Stunden hast du gebraucht, dann
genau.
War es ja genau. Knapp.
Ich habe mir tatsächlich mehrere Ziele gesetzt. Also das würde ich auch jedem empfehlen, bei Läufen halt oder auch gerade bei Wettkämpfen, sich einfach mehrere Ziele zu setzen. Ich hatte so ein ABC-Ziel. Das A-Ziel war, es überhaupt mal zu schaffen, also anzukommen. Das B-Ziel war dann eben, nachts in meinem eigenen Bett zu schlafen, also quasi unter 15 Stunden zu bleiben. Und das C-Ziel wäre halt cool gewesen, wenn ich es unter 14 geschafft hätte, aber da muss ich auch sagen, die Startbedingungen waren ziemlich alles andere als leicht, ziemlich miserabel sogar. Von daher war es dann echt, also bin ich mit 14 Stunden 24 mehr als happy.
Oh ja, bei uns wäre Ziel D, alle Verpflegungsstationen noch mitzunehmen.
Alles aufzuessen, alles was die anderen übrig gelassen haben. Aber wenn du sagst, Startbedingungen waren miserabel, war das dem Wetter geschuldet oder woran lag's?
Das Wetter war tatsächlich ziemlich gut. Also es hatte ein paar Tage vorher geschneit und geregnet. Bei uns, wir hatten komplett Sonnenschein. Es war eher ein bisschen zu warm, was mir aber eher gelegen kommt. Die Startbedingungen waren einfach schwierig, weil es wurde verschiedene Startblöcke aufgeteilt und so ein Wettkampf, da ist ganz entscheidend tatsächlich, wo man steht. Und da gibt es so ITRA-Punkte, die man halt erwirbt und UTMB-Punkte. Das ist jetzt eigentlich alles irrelevant. Auf jeden Fall musste ich einen Startblock weiter hinten starten, hatte jetzt nicht die optimalsten Startbedingungen. Und dann kurz nach dem Startschuss ist die Horde losgerannt, schneller als bei jedem 5-Kilometer-Lauf. Und das noch berghoch. Und ich dachte einfach nur, ich gucke nicht richtig. Dann normalerweise kennzeichnet das Trailrunning ja, dass man sehr nett zueinander ist, dass man irgendwie ja, das ist ja schon Bergsport, dass man sehr kameradschaftlich ist. Dort war es aber alles andere als freundlich, würde ich sagen. Also ich habe die Stöcke irgendwie von den anderen irgendwie teilweise in die Schuhe gehauen bekommen. Also es war sehr, sehr angespannt, die Stimmung zu Anfang. Also die ersten paar Kilometer war es halt relativ breit, der Weg, sodass halt viele nebeneinander laufen konnten. Und dann ist das Ganze aber übergegangen in einen Single Trail. Und keiner wollte, und da hat es sich halt gestaut. Und keiner wollte halt tatsächlich in diesem Stau stehen. Und ich glaube, weiter hinten ist es tatsächlich auch so gewesen, dass die Leute teilweise eine Stunde oder so da angestanden haben. Und gerade wenn man das Ganze ambitioniert läuft und gerade im vorderen Feld, das für die ist das alles das Jahreshighlight. Das wollten sie natürlich auf gar keinen Fall und sind da halt losgerannt wie die Irren. Ich hatte vorher mit meiner Trainerin besprochen, der ganze Lauf sollte sich durchweg locker anfühlen. Und dann habe ich kurz auf meine Uhr geschaut, da wird ja die Herzfrequenz quasi mir auch angezeigt und ich war dann schon bei 180.
Kilometer drei, so locker. Hervorragend.
Nee, also ich bin zwar sehr hochpulsig unterwegs, also ich schaffe noch 200 als Maximalpuls, aber 180 ist auch für mich nicht locker. Und dann habe ich gedacht, okay, das geht hier gar nicht gut los. Habe dann aktiv mich eingebremst und wurde dann teilweise da überholt, vollkommen krank. Genau.
Von der Büffelherde.
Ja, stand dann tatsächlich auch, also ich stand nicht wirklich im Stau, aber es war so ein bisschen stockend und entweder bin ich zu langsam gelaufen, weil die Leute, also da geht es dann halt in so einen super steilen Single Trail ein und da war das Tempo recht stockend, entweder bin ich halt zu langsam gelaufen oder ich musste halt überholen, das war dann aber ein bisschen zu schnell, also der Rhythmus hat auch so ein bisschen gefehlt in dem ganzen Rennen und ich habe dann echt so gedacht, okay, lasse ich mich jetzt demotivieren, ist das Rennen irgendwie an der Stelle schon verloren und dabei waren es nicht mal die ersten 10 Kilometer irgendwie von dem Rennen und ich habe dann tatsächlich aktiv für mich entschieden, dass das an dem Tag mein Tag wird, weil ich hatte super geschlafen die Nacht davor, was auch nicht immer selbstverständlich ist. Ich war ja perfekt eigentlich oder was die Umstände halt mit Schichtdienst und so weiter zugelassen haben, gut vorbereitet für das Rennen oder bestmöglich vorbereitet für das Rennen. Und ich hatte mich die Tage davor auch gut ausgeruht. Also ich habe mich richtig, richtig fit gefühlt und habe dann gesagt, okay, ich lasse mich jetzt nicht von den äußeren Umständen verunsichern. Und selbst wenn das noch nicht mein Rennen ist, das kann es ja noch werden. Und es wurde tatsächlich immer besser. Also ich habe dann immer mehr Plätze irgendwie gut gemacht, habe mich auf meinen Lauf konzentriert, auf meinen Rhythmus, bin dann sehr lange gelaufen. Es ging mir sehr lange sehr gut.
Wie müssen wir uns das denn dann vorstellen? Du sagst, da sind ganz viele auch Leute bei dem Event. Gibt es Phasen, wo du alleine läufst oder ist eigentlich immer irgendwer am Streckenabschnitt? Wie ist da so die Stimmung? Wie dürfen wir uns das vorstellen?
Also die Stimmung dort ist unendlich genial. Also es sind so viele, es sind ja auch zehntausende Leute, also nicht an der Strecke, an jeder Strecke, aber in der Stadt und in der Umgebung, die sich halt den Lauf anschauen, die einen bejubeln, anfeuern. Also die Stimmung ist wirklich ja kaum vergleichbar mit anderen Rennen. Auch die Stimmung, wenn man dann dort ins Ziel einläuft, ist einfach nur grandios, weil selbst nachts dort noch so viele Leute an der Strecke stehen und jubeln und Videos und Fotos machen. Und das ist echt genial. Und von den Läufern selber, also war ich eigentlich auch nie alleine auf der Strecke. Also sind einfach so viele Starter unterwegs, dass man eigentlich nie allein läuft. Ganz zum Schluss wurde das Feld dann, hat sich dann, also gegen Ende hin, so bei 90 Kilometern oder so, hat sich das Feld dann schon ein bisschen geweitet, sodass ich dann auch abschnittsweise mal alleine gelaufen bin, aber vor mir und hinter mir waren dann auch immer noch irgendwie Leute so in Sichtweite tatsächlich.
Nimm uns mal mit in deine emotionale Lage. So, jetzt hast du sehr lange auf dieses Event hintrainiert, hast dich mental darauf vorbereitet, stehst am Start, merkst, hoppala, das geht hier in einem Tempo los, was ich nicht erwartet habe. Es staut sich, du struggles mit dir so ein bisschen, soll ich jetzt das Tempo mitgehen, überholen oder nicht, ne? Und entscheidest dann für dich, das wird mein Tag, los geht's und gehst, da startet dann ja für dich das eigentliche Rennen, ne? Was passiert ab dann? Nimm uns mal einfach emotional mit in so ein Rennen, wie wir uns das vorstellen dürfen, über dann die verbleibenden 97 Kilometer.
Ja, also für mich war es, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass ich mich halt so ein bisschen unabhängig von den äußeren Faktoren gemacht habe und mich auf mich selber konzentriert habe. Also diese äußeren Bedingungen wie, ja, die schlechten Startbedingungen, die anderen Läufer, das hatte ich alles nicht in der Hand tatsächlich. Und das, die Gedanken natürlich, die Zweifel kommen dann natürlich auf. Aber dann sich halt auch aktiv zu sagen, naja, mein Lieblingsspruch ist, könnte ja auch gut werden. Genau, und ich habe dann einfach auf mich, also auf die Vorbereitung vertraut und habe halt dann einfach entschieden, genau, dass es eben cool werden kann und habe dann nie gezweifelt, dass ich das irgendwie vielleicht nicht schaffen könnte oder so, sondern habe mir halt wirklich aktiv vorgestellt, wie es ist, dann auch durch das Ziel zu laufen. Also das habe ich dann während des Laufes ziemlich häufig getan und habe mir dann ausgemalt, wie schön es ist, wenn ich dann von links nach rechts da, das sind so viele Leute, die dann halt da an dem Zielbereich stehe und alle abklatsche und dann halt jubelnd ins Ziel einlaufe. Genau so habe ich mir das eigentlich vorgestellt und jetzt nicht nur das Bild im Kopf gehabt, sondern auch die Emotionen, also wie es mir dabei geht, diese unbändige Freude, die ich dann halt verspüre, wenn ich dort einlaufe. kam dann alles ein bisschen anders. Es sollte nachher in einem Zielsprint enden. Das war so nicht geplant. Genau, aber so habe ich mich auf jeden Fall schon mal ja da mental eben während des Laufens drauf vorbereitet. Und genau, und ich denke, Akzeptanz ist auch ganz wichtig. Also es ist, wenn man ehrlich ist, Ultralaufen, ab einem bestimmten Punkt kommt man immer dahin, dass der Hammer kommt oder dass man Schmerzen hat oder dass irgendwas zwickt oder so weiter, und das halt irgendwie akzeptieren. Manche Läufer sprechen auch so von ihrem persönlichen Pain Cave, den man dann glücklich in Empfang nimmt und sich dann ein Stück weit mit arrangiert. Genau. Also Akzeptanz ist dann auch ganz, ganz, ganz wichtig.
Aber hast du denn nie Probleme mit Blasen oder mit so brennenden Fußsohlen? Also das kenne ich halt vom Wandern oder auch so Fernwanderwege oder sowas. Da machen mir immer irgendwann so die Blasen an den Füßen einen Strich durch die Rechnung. Seid ihr einfach härter und sagt, hab ich jetzt und ich kann kaum auftreten, aber ich laufe einfach weiter, oder kriegt ihr keine Blasen?
Doch, also ich hatte auch schon Blasen. Ich hatte, glaube ich, auch schon 6 oder 7 Blasen in der Vergangenheit, also jetzt nicht bei dem Rennen, aber in der Vorgeschichte an den Füßen, und bin dann trotzdem ins Ziel gelaufen. Genau, da ist, glaube ich, einfach so die Willensstärke, die dann darüber steht, also dass man das unbedingt schaffen möchte. Und ich sag mal, ja, Probleme gibt es eigentlich fast bei jedem Lauf, sei es jetzt irgendwie mal der Magen, genau, oder eben Krämpfe ist auch ziemlich häufig bei Dehydrierung, genau, oder eben, genau, also das ist ziemlich normal tatsächlich, dass man Probleme hat. Man muss dann halt einen guten Weg für sich finden, sag ich mal, damit der Willenskraft, also die Willenskraft kann sozusagen Berge versetzen. Aber man muss natürlich auch vorsichtig sein. Also man muss halt gucken, dass man dann nicht irgendwie in eine Verletzung läuft, die dann schwerwiegende Folgen hat. Also da muss man dann schon immer sich auch bewusst zurücknehmen können und vielleicht auch mal einen Wettkampf abbrechen können. Also genau, wenn es einfach die körperlichen Bedingungen erfordern. Genau.
Da spielt wieder das Thema Körpergefühl mit rein, ne? Was ja auch
Richtig.
durch Erfahrung kommt. Wenn ich es ein paar Mal gemacht habe, irgendwann bekomme ich überhaupt erst ein Gefühl dafür, an welchen Stellen ist es jetzt der
Richtig.
Kopf und wann ist es der Körper, der einfach sagt,
Genau, also es ist
Schluss.
kein Drama, mal einen Wettkampf nicht zu Ende zu führen und genau da eben auf den Körper zu hören.
Was machst du denn, um sowas wie Blasen vorzubeugen? Weil ich glaube, das ist das, was so uns Hobby-Sportler und Wanderer am meisten umtreibt und am ehesten dafür sorgt, dass es nicht weitergeht.
Also man sollte natürlich mehrere Schuhe ausprobieren und dann halt die Schuhe finden, die persönlich gut zu einem passen. Also ich habe da halt einen Schuh für mich gefunden, mit dem ich sehr, sehr gut zurechtkomme, mit dem ich quasi keine Blasen habe. Ich habe so ein paar blasenanfällige Stellen an den Füßen, und die tape ich mir tatsächlich auch im Vorhinein einfach prophylaktisch schon über, und das hilft mir dann sehr gut.
Dann stelle ich es mir vor, 100 Kilometer, 14 Stunden, das ist ja eine ganze Weile auf den Beinen. Was machst du in der ganzen Zeit? Also ja, laufen, aber.
Denkst du an was Spezielles oder hast du irgendwie so irgendwas, was, also außer dieses mentale,
Ja,
ich laufe
oder
durchs
hörst du
Ziel?
Musik oder liest du nebenbei noch ein Buch oder was machst du da?
Also im Training höre ich häufig Musik, im Wettkampf tatsächlich gar nicht. Da bin ich so fokussiert und wirklich in so einem Tunnel, und es ist dann, also ich konzentriere mich eigentlich wirklich nur auf den Trail, auf meine Umgebung vielleicht noch und den Körper, sodass ich eigentlich gar nicht viel Ablenkung so von außen brauche. Ich bin da wirklich so wie im Tunnel, also die Stunden verfliegen, ich nehme es eigentlich gar nicht so wahr. Das ist wirklich, wirklich schön.
Okay. Hast du was von der Landschaft gesehen?
Ja, definitiv.
Immerhin.
Also doch unbedingt. Also ich habe das die Rückseite vom Mont Blanc, also von der italienischen Seite, das Mont Blanc-Massiv ist halt unfassbar schön, richtig gewaltig. Und das war, hat sich so toll angefühlt, da einfach lang zu laufen. Klar, bei so langen Distanzen fliegt man da jetzt nicht lang, aber es hat sich auf jeden Fall toll angefühlt. Und genau. Und es war auch von vornherein, habe ich mir so dieses Abenteuer vorgestellt, da einmal drumherum zu laufen. Und das hat sich richtig gut angefühlt.
Weil wenn du sagst, okay, ich bin die ganze Zeit im Fokus, im Tunnel, sich 14 Stunden zu konzentrieren und diese Anspannung aufrechtzuerhalten, das ist ja zusätzlich nochmal eine krasse Fähigkeit. Ne? Gerade wenn ich müde werde, wenn meine Kondition nachlässt, lässt ja auch meine Konzentration nach. Übst du sowas? Oder ja, ist das also, dann einfach so?
Ja, also man kann sich, ich habe jetzt nicht die ganze Zeit ans Ziel gedacht und ich habe jetzt auch nicht die ganze Zeit an die ganze Distanz gedacht, sondern ich habe dann eigentlich immer so Step by Step gedacht. Also ich habe mir die 100 Kilometer eingeteilt in so verschiedene Abschnitte. Die waren eigentlich nie mehr als 15 Kilometer, also eigentlich von Verpflegungsstation zu Verpflegungsstation. Das hatte ich auch auf die Uhr gezogen, den Track und auch die Distanzen halt bis zur nächsten Verpflegungsstation, sodass ich eigentlich immer gut managbare Anteile so des Weges habe. Und zu Anfang habe ich auch nur von der einen Verpflegungsstation zur nächsten Verpflegungsstation gedacht. Und dadurch, dass ich mich halt vorher gut mit dem Track so beschäftigt habe und eigentlich so im Geiste schon wusste, wo es lang geht. Und dann habe ich ganz viel so Streckenabschnitte quasi wiedererkannt und habe mich dann gefreut. Und genau, und dann, ja, genau, so ist eigentlich die Zeit sehr gut verstrichen. Man hat auch so ein paar Läufer noch kennengelernt, tatsächlich, was ich auch super spannend fand. Genau, und
das heißt, man tauscht sich dann auch, wenn man merkt, es passt und man hat jetzt nicht gerade die Gehstöcke in die Waden gekriegt, wie du es erzählt hast, wie es am Anfang gelaufen ist, dann tauscht man sich da auch aus.
Ja, doch, auf jeden Fall. Also da waren so ein paar Läufer, die dann auch die Frauen noch so ein bisschen angefeuert haben. Dann bin ich auch sehr lange mit einer Amerikanerin zusammengelaufen. Und man hat sich dann schon so ein bisschen ausgetauscht und kam so ein bisschen auch ins Gespräch und so. Also das war schon toll. Und ich habe tatsächlich auch eine Sache noch ausprobiert, ganz neu in dem Wettkampf. Und zwar habe ich den Tipp bekommen, dass ich mal mir so den Weg halt aufteile und jedem Wegstück einem Freund zuordne, wo ich mir halt vorstelle, dass ich diesen Wegstück halt mit dem Freund gemeinsam bestreite oder halt mit einem Familienmitglied. Mhm. Es hat extrem gut geklappt. Also mir kamen halt Erinnerungen, Emotionen hoch, von bereits Erlebten. Und gerade zum Schluss habe ich, als es dann schon dämmerig wurde und der Anstieg sich gefühlt endlos in die Länge zog, habe ich dann tatsächlich an eine Freundin gedacht, mit der ich auch schon viel unterwegs war, auch im Dunkeln und schon viele verrückte Bergabenteuer erlebt habe und habe dann irgendwie so ihre Freude gespürt und dann auch einen Grund gefunden, warum ich das alles mache.
Aber da sieht man, wie wichtig dieses Mentale ist, ne? Also hast du speziell auch eine Mentaltrainerin oder wird das alles durch deine Lauftrainerin auch abgedeckt?
Nein, also es gibt sicherlich Leute, die da sich noch mehr coachen lassen, aber ich bin jetzt im Sommer, glaube ich, dreimal oder so zu auch so einem Sportcoach gegangen und das hat mir auf jeden Fall sehr weitergeholfen. Und ja, ich finde halt, also das Mentale darf man im Sport nicht unterschätzen. Also gerade bei so langen Distanzen, das Körperliche ist, ich möchte mich jetzt gar nicht in die Prozentzahlen festlegen, aber ich glaube, je länger die Distanzen werden, desto mehr Anteil hat, prozentualen hat das Mentale tatsächlich.
Was mich interessieren würde, du hast uns jetzt auf einen großen Streckenabschnitt mitgenommen. Ab welchem Zeitpunkt war dir denn klar, dass das wirklich eine gute Platzierung wird oder werden kann?
Also ich glaube, nach den ersten 10 Kilometern habe ich gemerkt, dass ich, weil ich bei mir bin, in Flow komme. Und ich habe so viele Plätze gut gemacht, dass es mir Selbstvertrauen gegeben hat. Und ich habe dann nicht an die Endplatzierung gedacht. Also für mich war einfach wichtig, dass ich unter den Bedingungen, die ich habe, ein für mich bestmögliches Rennen laufe. Und ich wollte halt zufrieden sein, wenn ich das Gefühl hatte, am Ende eben alles gegeben zu haben. Und das hat dann sehr, sehr lange sehr gut funktioniert. Und ich habe wirklich Plätze für Plätze gut gemacht. Und es hat mich dann auch echt motiviert. Bis dann leider der Herr mit dem Hammer kam. Ich glaube, ab Kilometer 70 oder so, also zwischen 70 und 80 hatte ich tatsächlich mal so ein Loch. Da habe ich auch in meiner Planzeit relativ viel Zeit verloren. Und ich weiß gar nicht, wo die Zeit hingeblieben ist. Also ich weiß, dass ich Krämpfe hatte und ich weiß auch, dass ich so ein bisschen Kreislaufprobleme hatte und dass ich an der einen Verpflegungsstation, da war auch meine Familie mit da, dass da ziemlich blass war und ja, da so ein bisschen fast getorkelt bin und auch kaum den Ausgang von der Verpflegungsstation gefunden habe. Also da ging es mir tatsächlich nicht ganz so gut. Genau, aber dann kam tatsächlich so wieder das Mentale. dass ich einfach wusste, okay, jetzt bin ich halt schon bei, das war, glaube ich, bei 80, 85 Kilometern, so jeden Schritt, also ich war bis davor ja nur in Anführungsstrichen 85 Kilometer als weiteste Distanz gelaufen und dann wusste ich, mit jedem Schritt, den ich jetzt weitergehe, würde ich einfach länger laufen, als ich jemals zuvor gelaufen bin und das hat mich unfassbar motiviert und hinten raus, dann habe ich halt rückwärts gerechnet, okay, sind halt weniger als 15 Kilometer, die ich jetzt noch bis ins Ziel habe und da gab es einfach keinen Zweifel, dass man das irgendwie nicht zu Ende läuft. Und meine Familie, die haben sich zwar Sorgen gemacht tatsächlich, gerade
Glaube
meine
ich.
Mutter, weil sie mich, glaube ich, noch nie so fertig gesehen hat, aber die haben auch keinen Zweifel daran gelassen, sondern haben dann zu mir gesagt, ja, okay, wir sehen dich dann in Chamonix. Also es gab nie irgendwie von den anderen so ein Zweifel, dass ich das irgendwie nicht schaffen könnte. Und dann war das auch für mich so im Kopf so entschieden, so, okay, ja gut, dann muss ich das jetzt zu Ende laufen, dann sehe ich, also so, dann sehe ich
Cool.
die anderen halt dann im Ziel. Genau, und ja.
Wenn du sagst, ich habe gemerkt, dass ich Leute permanent überholt habe, das heißt, da sind auch keine gemischten Gruppen, sondern den CCC, ihr seid alle dann in einem Teilnehmerfeld. Das heißt, jeden, den du überholst, weißt du, ich komme jetzt ein Stück nach vorne.
Ja, genau.
Okay.
Also der Start war gestaffelt in drei großen Gruppen, die halt hintereinander gestartet sind. Genau, aber insgesamt ist es dann schon eine große Gruppe, die alle zusammenlaufen.
Aber die
Genau.
100 Meiler, die laufen an einem anderen Tag quasi, oder? Also ihr seid nicht gemischt.
Nein, also die sieht man im Idealfall nicht. Die starten, also der CCC startet um 9 Uhr in der Früh und der UTMB um 18 Uhr. Und so, genau, kommt man eben. Das ist jetzt alle extra so gestaffelt, dass selbst die allerschnellsten Läufer nicht in Chamonix ankommen, wenn die anderen gerade starten. Deswegen sind die Zeiten so verschoben. Also 9 Uhr Start für einen Ultra ist schon extrem spät. Also normalerweise wird es entweder ganz früh gestartet, so ein Ultra, oder halt sogar schon am Abend vorher.
Okay. So, jetzt hast du eben schon verraten, beim Zieleinlauf gab es noch einen kleinen Sprint. Nimm uns doch mal mit auf die letzten Meter, in die letzten Minuten. Was ist da passiert?
Also ich bin dann am dem siebten Berg quasi Anstieg angekommen und wusste, okay, jetzt geht es nur noch bergab Richtung Chamonix. Und dort habe ich dann im Downhill, obwohl die Beine brannten und ich super müde war, tatsächlich noch einen Platz gut geworden. Dem Amerikanerin, die mit der ich auch lange Zeit zusammengelaufen bin, die hatte ich dann noch überholen können. Und ganz zum Schluss geht es dann aber in Chamonix noch so ein paar Kilometer flach bis ins Ziel. Und da war sie auf jeden Fall unfassbar stark. Und irgendwie, ich hätte selber nicht gedacht, dass man nach über 100 Kilometer in den Beinen dann noch irgendwie so einen, ich weiß gar nicht, was ich da gelaufen bin, 4:30, 4:15er Pace rauspacken kann. Also für mich damals echt schnell. Und dann haben wir uns dann noch so einen kleinen Zielsprint über 1,5 Kilometer geliefert. Und ich weiß noch, wie verdutzt der eine Herr, der dort auch eingelaufen ist, der genau so eingelaufen ist, wie ich es eigentlich geplant habe, nämlich überall die Leute abzuklatschen und sich
Ja.
zu feiern und einfach glücklich zu haben und da entspannt einzulaufen. So hatte ich es mir eigentlich vorgestellt. Und wir beiden Damen, wir haben ihn einfach hoffnungslos überrannt. Und ich weiß nur sein verdutztes Gesicht im Zielbereich, als er dann so nach links und rechts guckt, so nach dem Motto, was passiert hier? Genau.
Aber es ist auch krass, ich weiß gar nicht, ob man die Entscheidung aktiv trifft oder ob da dann einfach so dieser Ehrgeiz angestachelt wird, wenn die eine mich überholt, dass ich da sofort lossprinte.
Ja, Irgendwie schon, ja. Also ich wollte es, also ich hätte es ihr auch definitiv gegönnt, aber ich wollte es jetzt auch nicht verschenken. So, und genau. Im Ziel sind wir uns dann in die Arme gefallen, weil wir auch eine ganze Zeit ja zusammengelaufen sind und so. Das finde ich auch, ist mir persönlich immer wichtig, dass man dann halt, also man darf sich schon fordern auf dem Trail und auch im Wettkampf, aber dass man hinterher irgendwie einfach sich gratuliert, sich in die Arme fällt. Also genau, das finde ich, sollte unseren Trailsport ja auch noch auszeichnen oder eigentlich generell im
Absolut.
Sport, den Sport auszeichnen.
Was ist dann in deinem Kopf passiert? Ziellinie, du hast den Sprint gewonnen, ne?
Ja.
Genau,
Ja,
also du bist
ja.
vor ihr dann über die Ziellinie.
Ein paar
Was
Sekunden, glaube ich.
passiert da in deinem Kopf?
Ich habe mich unendlich gefreut, das geschafft zu haben. Also ich war einfach nur überglücklich und mir rannen auch so die Tränen runter. Also es war ein für mich unfassbar emotionaler Augenblick. Also das Ziel, worauf ich auch hingearbeitet habe, worauf ich hintrainiert habe, das geschafft zu haben und ja, jetzt in die Ultrawelt eingetaucht zu sein und ja, überhaupt einfach am Ziel angelangt zu sein nach ja, nicht gutem Start, teilweise eben dann auch nach dem Hammer, der da erschienen ist zwischen Kilometer 70 und 80. Und ja, es ist, ich meine, klar war ich auch glücklich über die Platzierung am Ende, aber es ist jetzt auch nicht selbstverständlich, dass man das überhaupt schafft, weil ich glaube, so ein Drittel, über ein Drittel bis zur Hälfte der Leute schaffen es aus diversen Gründen dann eben nicht ins Ziel. Von daher ist es wirklich nicht selbstverständlich, selbst wenn man da super hintrainiert hat, noch die beste Mentaltechnik hat, etc., dass man das überhaupt schafft. Also, und da war ich einfach irgendwie dankbar. Ja, dankbar doch, dass
Deine
es.
Familie war ja auch dabei. Wie hat die so reagiert?
Die fanden es richtig cool. Also die fanden es richtig, richtig cool und waren stolz. Und ja, die haben auch wirklich mitgefiebert, muss ich sagen. Also
Kann
das
man
war.
das von außen während des Rennens verfolgen? Gibt es da irgendein Tracking oder wie läuft das?
Ja, es gibt auch eine Live-Übertragung. Also da werden auch große Abschnitte auch gefilmt und jeder hat dann, also genau, und man wird auch getrackt und jeder kann halt sehen, wo man sich gerade befindet und so weiter. Und dann gibt es auch verschiedene Bereiche, die halt gefilmt werden und so, wo man sich halt dann auch den Läufer halt direkt verfolgen kann. Also
Okay.
auch viele, es haben auch viele von zu Hause mitgefiebert, also die dann nicht live vor Ort waren, also sogar der Großteil, würde ich sagen, hat es einfach von zu Hause dann verfolgt.
Hast du das nachher mal angeguckt?
Ja.
Und
Also
ist das so, das dann von außen zu sehen?
Das Zieltape habe ich mir tatsächlich angeguckt, als wir da so in dieses Ziel geschossen kamen und der arme Typ da so ein bisschen überrannt wurde, weil ich finde es eigentlich sonst nicht ganz so fair, dass man so jemanden noch auf die letzten paar Meter noch so überholt. Und wir haben ihn tatsächlich halt knapp vor der Ziellinie irgendwie noch überholt. genau, und das war nicht durchaus amüsant, also das Video.
Gibt's das irgendwo öffentlich zu sehen?
Ja, doch,
Okay.
also ihr
Musst du
könnt
uns
mich.
mal schicken, verlinken
Ja,
wir darunter, kann
ja.
sich jeder genau den Moment angucken, über den du jetzt gerade gesprochen hast.
Ja.
Jetzt würde mich ja mal interessieren, welche Erkenntnis hast du denn für dich aus diesem Lauf mitgenommen?
Ja, zum einen, dass man eben das Selbstbewusstsein haben darf, sich Ziele zu setzen, die zu verfolgen und dass man sie auch erreichen kann. Dass man, ich sag mal, äußere Bedingungen einfach akzeptiert, wie, ich sag mal, andere Läufer, äußere Bedingungen, schlechte Startbedingungen und so weiter, dass man da oder eben vielleicht auch irgendwie mal Schmerzen oder sowas, dass man das halt einfach akzeptiert und dass man sich selber auf sich selbst besinnen kann, sich selber vertrauen kann. Und ja, das waren eigentlich so die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Lauf.
Wie ging es für dich nach dem Lauf weiter?
Wann konntest du dich wieder bewegen?
Wurdest du, also du hast ja Ziel A erfüllt, du hast Ziel B erfüllt, du konntest in deinem eigenen Bett schlafen. Wie war die Nacht für dich?
Also ich muss ehrlich sagen, also nach meinem Zielsprint haben die Beine dann mehr oder weniger ihren Geist aufgegeben. Also ich wurde dann von meinem Freund nach Hause gestützt. Und das nach Hause, also wir haben, ich glaube, 2 Kilometer vom Zielbereich entfernt, da unsere Ferienwohnung gehabt und so, das kam mir dann schon unendlich weit vor. Und er hat auch kurz überlegt, ob er das Auto holt. So viel zu dem Tag. Genau, die Nacht war dann so ein bisschen unruhig. Ich glaube, weil man einfach so körpereigene Hormone ausgeschüttet hat, gerade so die Katecholamine oder so, die einen dann so aufputschen, sodass ich nicht gut schlafen konnte. Ich habe dann in meinem Buch gelesen, ich hatte mir so ein Krimi mitgenommen, genau, und da habe ich dann ja lange gelesen und so, habe dann versucht, die anderen schlafen zu lassen und mich wach zu halten. Genau, also die Nacht danach ist meistens ein bisschen schwierig, genau. Und den Tag danach, sind wir dann gemütlich zum Bäcker gegangen. Und da war dann ja der 100-Meilen-Lauf. Also da sind die Läufer dann eingelaufen, die haben uns dann angeguckt. Also ich konnte zumindest langsam gehen in der Stadt. Und genau, dann haben wir uns halt die nächsten Tage, also wir haben ein bisschen das Ganze mit dem Urlaub in Chamonix auch verbunden, haben wir die nächsten Tage auch zunächst erstmal mit Bergbahnen uns hochtragen lassen und sind dann dort gewandert. Genau, haben wir ein paar Tage Recovery gemacht. Und ja, tatsächlich, weil ich halt ja die Berge so sehr liebe und den Mont Blanc halt direkt vor der Nase hatte, und ich war ja nun auch schon drumherum gelaufen, musste ich tatsächlich auch nochmal hoch, weil meine wahre Leidenschaft, also ich liebe das Laufen, aber ich liebe noch viel mehr die Hochtouren. Und es hat mich dann schon gereizt, eben den Mont Blanc auch noch zu besteigen. Sind wir dann, glaube ich, nach 4 Tagen nach diesem Ultra auf den Mont Blanc gestiegen.
Oh Gott. Völliges Entsetzen, ja. Bei Bell.
Ich habe vorher geguckt, es gibt ja Hütten, wo man auch übernachten kann. Die waren aber alle restlos ausgebucht. Von daher, jetzt nicht weiter sagen, haben wir das alles in einem Tag gemacht. Sind wir halt spätabends halt gestartet von Les Ouges, also in der Nähe von Chamonix, halt sind wir aufgestiegen und sind dann halt quasi durch die Nacht durch und haben dann den Sonnenaufgang auf dem Mont Blanc erlebt. Und es war wirklich überwältigend. Genau, und dann wieder runter.
Also das klingt geil, aber das ist so fernab meiner Vorstellungskraft, wie man
allein ohne vorher den Lauf gemacht zu haben, schon nach einer harten
Und vor allem
Tour.
4 Tage Pause nur dazwischen, das ist schon echt crazy.
Ist jetzt auch nicht so das, was man generell empfiehlt, sag ich mal.
Also als Ärztin würdest du eigentlich sagen, unterstehen sie sich, sowas zu machen.
Genau, also, aber die Sache ist, ich musste das einfach machen. Ich liebe einfach die Berge so sehr und das hat mich einfach so sehr gereizt und ich war halt wirklich die ganze Zeit vor Ort und es war mir einfach ein inneres Bedürfnis, da hochzusteigen. Und die Tage vor dem Lauf waren tatsächlich ein bisschen schwierig, weil da musste ich die Füße stillhalten. Man sagt zum Tapering, also da macht man nur kurze Läufe, guckt, dass man halt wirklich perfekt vorbereitet ist auf dem Lauf, also perfekt ausgeruht, gut isst und so weiter, gut schläft. Aber da würde man definitiv keine Mont Blanc-Besteigung machen, auch wenn es einen in den Füßen juckt. Und dann ging es halt nur nach dem Lauf. Und die ersten paar Tage danach wäre ich nicht in der Lage gewesen. Aber dann, ich glaube, so am Tag nach 4 Tagen, genau, ging es dann. Also jetzt auch nicht in einem super hohen Speed, aber hat geklappt.
Das finde ich immer wieder schön zu sehen, zum einen zu was der Körper in der Lage ist zu leisten und auf der anderen Seite, wie schnell sich der Körper aber auch wieder von solchen unfassbaren Belastungen dann auch wieder erholt und regeneriert. Also unser Körper ist schon eine Maschine.
Definitiv, wobei man aber dazu sagen muss, nach dem 100-Kilometer-Lauf, dann nach der Mont Blanc-Besteigung, danach habe ich dann schon auch mal Pause gemacht und bin dann einige Zeit nicht gelaufen. Da hat auch meine Trainerin dann ausdrücklich zu geraten.
Wusste sie von der Mont Blanc-Tour?
War das heimlich?
Ich habe sie nicht gefragt. Ich habe sie quasi darüber informiert, dass ich das mache. Und sie hat mir dann, glaube ich, nur so ein Lachsmiley zurückgeschickt, weil sie mich einfach schon kennt. Und mir das auszureden wäre, glaube ich, auch Zeitverschwendung gewesen.
Cool. Aber hast du dir danach gedacht, so, boah, jetzt mache ich nächstes, nächstes Jahr den 100-Meiler, wenn ich da wieder reinkomme? Oder hast du gedacht, so, das war's jetzt mit den 100?
Nein, also es hat mir wirklich, wirklich Spaß gemacht. Und ich habe auf jeden Fall vor, wieder 100 Kilometer zu laufen. 100 Meilen konnte ich mir dann ein paar Tage später tatsächlich nach dem Lauf irgendwie auch vorstellen. Also am Lauftag selber, muss ich ehrlich sagen, sagt, glaube ich, fast jeder Läufer, er läuft nie wieder. Dann schläft er eine Nacht drüber, dann sagt er, naja, vielleicht. Und ein paar Tage später meldet er sich dann für den nächsten Lauf an. So ist es also in der Regel. Mhm. Genau, für die ganz langen Distanzen, da hat mich meine Trainerin dann so ein bisschen zurückgehalten, was, glaube ich, auch richtig ist, dass ich dann, ja, also ich bin auch jemand, ich laufe, möchte halt auch sehr viele Läufe laufen. Und wenn man jetzt halt so 100 Meiler läuft und darüber hinaus, da kannst du halt wirklich 1, 2, 3, maximal 3 irgendwie Läufe im Jahr machen. Und genau, deswegen mache ich die kurzen Ultras, also so 50 bis 70 und ja, 1, 2 Hunderter nächstes Jahr.
Das ist echt crazy. Also das, aber irgendwie geil. Also ich fände schon auch mal spannend, so ein 50 Kilometer Lauf zu machen. Aber da muss ich jetzt mal langsam meine 3 Kilometer Laufstrecken ein bisschen ausweiten, fehlen ja nur noch 47.
Den ersten, die 3 Kilometer Sprint bis zur Engstelle kannst du dann absolvieren.
Ja, meine Theorie ist ja dadurch, dass ich, aber die hast du eigentlich schon in der ersten Folge widerlegt, weil du gesagt hast, du warst 800 Meter Läuferin und jetzt bist du so ausdauernd. Meine Theorie war ja immer, weil ich so langsam bin im Sprint, muss ich ja gut sein in der Ausdauer. Also eins von beiden muss man ja gut können. Das war eigentlich so meine Hoffnung. Aber vielleicht ist das nicht so. Wir werden es herausfinden.
Ja, du kannst dir ja auch den 50-Kilometer-Lauf unterteilen in jeweils so 3 Kilometer-Abschnitte und dann musst du immer nur 3 Kilometer und dann...
Das mag ich.
Das hilft wirklich. Also wenn du am Start stehst und erstmal die 50 Kilometer vor Augen hast, dann ist das schon unüberwindbar viel und dann denkt man so, oh Gott. Aber wenn du jetzt, sag ich mal, alle 3 Kilometer irgendwie deine Verpflegungsstation machst, ja, musst du halt immer nur in 3 Kilometer-Schritten.
Sie hat mir zugehört, sie weiß, was mich motiviert.
Ja, du hast unsere Psyche verstanden.
Alle 3 Kilometer eine Leberkässemmel.
Genau. Ja.
Oder Miri, die vor dir mit der Leberkässemmel am Stock läuft.
Und ich hinterher.
Und dich durch das Rennen trägt.
Da bin ich schnell wie noch nie.
Wäre auf jeden Fall ein sehr schönes Bild.
Ja. Absolut.
Also wir könnten noch wahrscheinlich monatelang weitersprechen, aber leider neigt sich die Zeit wieder so ein bisschen dem Ende zu, jetzt auch für die zweite Folge. Wir haben aber immer noch 3 Fragen, die wir jedem Gast einmal stellen würden. Machst du mit?
Ja, klar.
Also es ist weniger eine Frage als vielmehr ein Satz, den du ergänzen darfst. Und zwar, Sport ist für mich...
Mittlerweile schon ein großer Anteil meines Lebensinhalts ist für mich Leidenschaft und ja, die Gelegenheit zur Selbsterfahrung und auch zur Persönlichkeitsentwicklung.
Ich glaube, das hat jeder, der die 2 Folgen jetzt gehört hat, durfte das erfahren, dass das auf dich auf jeden Fall zutrifft.
Und sie strahlt, genau. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt auf den 2. Satz. Meine nächste persönliche Herausforderung im Sport ist...
Ich habe mir mehrere Ziele für nächstes Jahr gesetzt, zum Beispiel einmal den Madeira Ultra Trail, ja, wie der Name schon sagt, auf Madeira, und dann auf Korsika den Ristonica Trail, das ist auch wieder 100 Kilometer und dann noch mehrere Läufe in der Schweiz und noch so dies und das, also genau. Und meine persönliche, ja, Motivation ist eigentlich weiter noch in dieses Ultra Game einzusteigen, da auch gut zu sein. Aber für mich persönlich ist auch, oder ich würde mir wünschen, dass ich mir halt einfach so die Freude und Leichtigkeit auch im Leistungssport weiterhin bewahre.
Hast du denn das Ziel, das doch nochmal irgendwann zu professionalisieren? Oder sagst du, ach, so wie es jetzt ist, langt es mir eigentlich?
Also das Ganze ist ja so ein fließender Übergang. Also wann spricht man von Professionalität? Also muss man davon zwangsläufig leben, ist so ein bisschen so die Frage. Also klar mache ich das Ganze nicht hauptberuflich. Das Ganze ist auch gut, dass ich es nicht hauptberuflich mache, weil es mir dann immer noch so die Möglichkeit eröffnet, halt, wenn ich jetzt verletzt bin oder so, nicht irgendwie gleich Existenzängste zu haben und eben auch die Freiheit eröffne, mir eben die Wettkämpfe rauszusuchen, die ich halt gerne laufen möchte, nicht, weil es irgendwie vielleicht Startgelder gibt oder so, oder also Preisgeld oder sowas. Genau, ich bin aber jetzt schon so in einem Stadion, wo ich das, ja, ich finde es immer schwierig. Also ich würde schon sagen, dass ich das Leistungssport mache, und vielleicht so semi-professionell. Also ich bin schon auch gesponserte Athletin im Trailrunning. Ja, genau. Aber es ist so ein fließender Übergang. Also zwischen, sag ich mal, ambitioniertem Hobbysportler und so Semi-Professionalität. Genau. Und das war tatsächlich, also vor einem Jahr war ich das noch nicht. Also da war ich tatsächlich, da war ich auch, habe ich ja noch nicht so strukturiert trainiert, sondern einfach so das gemacht, worauf ich gerade so Lust hatte. Und dann habe ich am Ende des Jahres gedacht, so auch weil mir viele gesagt haben, naja, du hast ja Potenzial. Wie wäre es dann, wenn du halt auch mal wirklich gut trainierst, auf dem Wettkampf halt strukturiert hintrainierst. Und da hatte ich, war ich einfach neugierig, ja, wie weit der Körper auch gehen kann, was einfach nur drin ist. Genau, und deswegen mache ich das schon ein Stück weit professioneller als jetzt letztes Jahr.
Cool. Klingt gut.
Gut, da waren jetzt auch in den zwei Folgen schon sehr, sehr viele Impulse. Zum Schluss vielleicht etwas, wo du dir sagst, das würde ich gerne noch den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben. Ein Impuls, den ich anderen weitergeben möchte, ist?
Ich würde die Leute gern inspirieren, halt den Mut zu haben, vielleicht mal aus der Komfortzone hier rauszukommen, sich Ziele zu setzen, die dann auch konsequent zu verfolgen, an sich zu glauben und dann eben auch die eigenen Grenzen, ja, vielleicht zu überwinden, die Grenzen neu zu definieren und ja, sich selbst zu erfahren dadurch.
Schön. Das ist ja auch etwas, was nicht nur auf den Sport übertragbar ist, sondern auch auf das ganze Leben. Ne? In dem Moment, wo ich mir Ziele setze, habe ich auch eine intrinsische Motivation, wenn es meine Ziele sind tatsächlich und ich nicht den Zielen von irgendwem anders hinterherlaufe, sondern meine Bedürfnisse in den Zielen stecken, habe ich auch die intrinsische Motivation, den Prozess auf dem Weg zum Ziel zu gehen.
Genau.
Jetzt bin ich noch gespannt, allerletzte Frage, du hast gesagt, an deinen freien Tagen hast du immer dein Longrun-Training, was steht heute noch auf dem Plan oder warst du schon laufen?
Noch nicht, weil ich vorhin noch eine Freundin versorgt habe, aber es geht für mich tatsächlich gleich auf die Bahn zum Intervalltraining, genau, und danach noch Krafttraining, genau, also zwei Einheiten heute am freien Tag. Das Wetter ist nicht ganz so nett, ich gucke mal gerade raus, wir haben gerade Schneeregen,
oh je.
Aber ich denke schon, dass ich meinen inneren Schweinehund überredet bekomme.
Gut, sonst nehmen wir Folge 3 auf.
Genau, ja, muss ich mir jetzt auch noch irgendwas Sportliches für heute überlegen, cool. Was ich machen kann.
Miri, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit für diese zwei ausführlichen Folgen genommen hast. Das war für uns und damit auch für jeden, der das hört, unfassbar inspirierend. Also dieses Motivieren auch raus aus der Komfortzone, das kannst du. Ja, gerade wenn du von deinen Events erzählst, dass ich hatte Gänsehaut zwischendurch, das inspiriert tatsächlich genau sowas auch erleben zu wollen, so einen Zieleinlauf zu haben und auch den Spaß an so einem Rennen und egal wie lang dieses Rennen vielleicht ist, ne, man muss ja nicht mit den 100 Kilometern starten, sondern es reicht ja auch erstmal vielleicht irgendwo der 5 Kilometer Lauf vor der Tür, warum nicht? Deswegen vielen, vielen Dank, die Leute, die dich gerne verfolgen, klingt immer so
stalking-mäßig,
aber die gerne mehr von dir wissen möchten, vielleicht auch, was du so machst von den Zielen, die du jetzt erzählt hast, wie es gelaufen ist. Wo finden sie dich? Wie kann man dich beobachten? Klingt noch schlimmer.
Ja, es klingt sehr creepy. Bist du auf Instagram oder hast du eine Webseite?
Ja, also ich bin auf Instagram. Ihr findet mich da unter Miri Bergflitz. Da teile ich auch immer gerne irgendwelche schönen Bergerlebnisse oder ja, Abenteuer, die ich gerade so mache. Also da gerne mal vorbeischauen. Ansonsten, genau, noch Strava, wer es von den Sportlern kennt.
Oh ja.
Genau, da auch unter Miri Bergflitz und ja, genau. Facebook hätte ich noch nicht, aber nicht mehr ganz so aktiv dort.
Schön. Wir verlinken es einfach in den Shownotes und dann ist jeder eingeladen, da unbedingt vorbeizugucken. Macht Spaß, dich dabei. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, ohne dass es creepy klingt.
Ja, dich die Aktivitäten zu verfolgen.
Deine Aktivitäten zu verfolgen, genau.
Ja, danke Miri, dass du dir die Zeit genommen hast. Mega cool.
Ja, vielen Dank euch für die Einladung. Hat mir richtig, richtig viel Freude gemacht, ja, heute bei euch dabei zu sein. Vielen Dank.
Werde jetzt mal gucken, wo ich mir Trailrunning-Schuhe zulegen kann.
Ich räume einen Karton im Keller frei.
Ja, wir brauchen mehr Platz. Danke auch an euch fürs Zuhören und lasst uns gern Feedback einfach mal da. Ich glaube nicht, oder ich wäre überrascht, wenn einer von euch den UTMB schon gelaufen ist, aber man weiß ja nie. Aber vielleicht habt ihr ja auch ein persönliches Ziel, das ihr mal mit uns teilen wollt. Schreibt uns das gern auf Instagram unter Anselm Mors oder bei mir unter Weltenbummlerin und Tour. Und bis zur nächsten Folge.
Genau. Wir hören uns in 2 Wochen, wenn es wieder heißt, irgendwas mit Sport mit Bell
und Anselm. Bis dahin. Ciao.
Ciao.